Hallo und herzlich willkommen. Renegades German präsentiert dir die XFL-Saison 2020. Vom ersten Kickoff bis zum letzten Touchdown bin ich dabei und am Mikrofon dein Stefan.
Dann mach du doch einfach was Intro, warum soll ich immer loslegen?
Keine Ahnung, ich hätte dir das jetzt überlassen, weil du der Ältere von uns beiden bist und deshalb so als Respekt.
Ja. Sam, wenn du schon vom Alter sprichst, ich glaube nicht, dass du deins schon verraten hast.
28.
28, meinst du, bist ja ein junger Hüpper.
Yes.
Ja, und ja, dann unterhältst du dich mit über Football mit so einem alten Sack aus Berlin wie mir, ja? Okay.
Ja, bei dir ist viel Expertise drin, ne?
Ja, ach so. Zum Glück haben wir kein Bild. Ich werd rot. Okay, Sam, dann lass uns einfach loslegen. Ja. Wir gucken auf den letzten, sprich den zweiten Spieltag der XFL. Das erste Spiel, ich erzähle dir mal ein bisschen was zu meinen Notizen, die ich gemacht habe. Mhm. Und zwar geht es um das Spiel New York Guardians. Die waren zu Gast bei den Washington DC Defenders. Das Spiel ging sang- und klanglos für die Guardians aus. Die kamen nämlich auf gesamt 0 Punkte und die Defenders auf 27, 0-27. Und ich hatte mir das Spiel angeguckt und hatte ein Halbzeitfazit. Mein Halbzeitfazit für die Defenders war: Offensive rund um Jones und Rodgers macht das Nötigste und die Defense lässt nichts anbrennen. Ja? Mhm. Also, ich fand, das war ziemlich einseitig, das Spiel. Und bei den Guardians war mein Fazit, die Defense arbeitet sehr gut, aber 67 Yards und nur 2,9 Yards pro Play, wie will man da über das Feld kommen? Bin enttäuscht, aber noch haben wir ja eine Halbzeit vor uns. Also ich war noch ganz froher Hoffnung, dass es zur Overtime kommt. Ja, so. Der Quarterback McLaurin ist richtig angepisst. Also der war ja wirklich angepisst.
Ja, das war krass.
Und gab es eigentlich bei den Guardians irgendwie eine Pocket? Die brach ja ständig zusammen.
Ja.
Und dann fand ich cool, weil bei der XFL sind wir ja auch in der Kabine mit Ton und Bild. Ja, und dann gab es ja richtig Stress in der New Yorker im Lockerroom, von wegen, wir reden jetzt hier über einen Fight und so. Und dann dachte ich, okay, mal schauen, ob sie den Halbzeitstand von 0-12 irgendwie noch umbiegen können. Und ich hatte immer noch nicht die Hoffnung auf die Overtime aufgegeben. Tja, aber gut. Irgendwie kam da auch in der zweiten Halbzeit, also im dritten und vierten Quarter, relativ wenig. Also ja, 27-0, Big Apple war sehr klein. Daran konnte auch nichts. 6 Minuten vor Schluss wurde ja nochmal der Quarterback gewechselt. Marquise Williams kam. Das brachte nichts. Mein Fazit: Die Defenders haben fast alles richtig gemacht. Jones hat auch ein bisschen gezaubert, fand ich jedenfalls. Also mit 400 Yards und immerhin 276 Passing Yards sprechen irgendwie eine deutliche Sprache. Und wenn die Defense keinen Punkt zulässt, dann geht halt so ein XFL-Game 27-0 aus. Und ich war sehr frustriert, weil mein Tipp war ja für die Guardians. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe von Football keine Ahnung.
Ach komm, wahrscheinlich hätten das nur die wenigsten Leute erwartet. Das war, ja, ich war auch schon fast ein bisschen schockiert, was die Guardians da gezeigt haben. Die hatten ja zwei Ausfälle. Ich glaube, der rechte Guard und der Center sind ausgefallen, verletzungsbedingt. Mhm. Und dass die dann so wenig, also dass McLaurin so wenig Zeit in der Pocket hatte danach, boah, das war wirklich überraschend. Und man hat ein Receiver-Problem. Siehst du das auch so?
Ja.
Ich finde, das ist alles ein bisschen zu eindimensional. Klar, McCauley McKay, der ist sehr stark. Aber das ist jetzt auch kein Spieler, den du überall auf dem Feld anwerfen kannst. Also der ist relativ eindimensional, ein Downfield-Threat. Und ja, was haben die sonst noch? Irgendwie sticht da kein Name besonders heraus.
Also McKay, Bibbs, dann hatten wir noch Reading, also die, die sozusagen in irgendeiner Art und Weise Ziele waren und Yards gemacht haben. Also wobei jetzt McKay zum Beispiel also sechsmal wurde angespielt, dreimal hat er den Ball gehabt und das Ganze für 30 Yards, okay. Nee. Ist jetzt nicht wirklich viel.
Nicht wirklich. Ne?
Ja, also da war, und die anderen waren halt dann, also 30 Yards eher, Bibbs hatte 21 gesamt, Redding hatte 12 und dann haben wir noch Colburn mit 10 und dann wird es schon einstellig, also
ja. Nicht wirklich gut, ne?
Nicht wirklich. Auf der anderen Seite, ich habe nämlich gerade die Statistiken vor meiner Nase.
Ja,
Ross mit 95, Topkins 92, gut, brauchen wir nicht weiterreden. Also, ja.
Ja, und das Interessante war ja, ich habe ja schon letzte Woche im Podcast gesagt, dass die die beste Wide Receiver Unit haben in der ganzen XFL. Und dann ist DeAndre Tompkins ja erst noch zurückgekommen. Also der hat ja sein XFL-Debüt gegeben am Wochenende. Gleich mal 92 Yards gemacht und einen Touchdown. Also das ist schon richtig krank, was Cardell Jones da an Waffen hat
bei DC. Ja. Da gebe ich dir recht. Also das sah auch alles sehr, sehr gut aus, was Jones und seine Offense da aufs Feld gezaubert haben. Gut, aber es ist auch immer so, es kommt immer drauf an, wie gut ist der Gegner. Und selbst wenn du eine gute Defense hast, also ich sag mal, hätte ja jetzt, oder wenn man das Ganze noch ein bisschen positiv sieht, war ja die Defense noch, also von den Guardians noch relativ gut, weil ansonsten hätten es auch 40 Punkte sein können. Aber wenn du halt, ja, keine Null Offense hast, ja.
Dann wird es schwer. Ja.
Wird sehr, sehr schwer.
Ja, ja, eben, diese Null Punkte, die sie gemacht haben, die sprechen ja eine deutliche Sprache. Also da gab es ja auch nicht wirklich eine Situation, wo man also den Fourth Down ausgespielt hätte. Also man war nicht mal in Field Goal Range quasi, ne?
Ja.
Das war schon sehr, sehr schlecht, was die da gezeigt haben.
Und was ich auch gerade sehe, ist bei den Third Down Conversions war bei den Guardians von 11 Versuchen haben sie einen geschafft. Also 9%.
Ja.
Von den Defenders von 18 auch nur 9, also 50%. Aber ist ja schon irre, wenn du dann sozusagen, ich sag mal, lassen wir mal jetzt das vierte Down außen vor. Standardmäßig ist ja immer so nach dem dritten dann Feierabend und wenn du dann nur also bei 9% liegst, dann ja, ist das Herz rutscht dann mal schnell in die Hose, denke ich mal, ja.
Ja.
Und bei
McLaurin hat das ja auch in der Halbzeit gesagt, er war ja nicht zufrieden mit dem Playcalling, mit sich selber konnte er auch nicht wirklich zufrieden sein. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, ob der nächste Woche, also am Wochenende startet. Was würdest du sagen? Würdest du ihm noch eine Chance
geben? Ich glaube schon. Also,
okay.
Sie geben ihm noch mal eine Chance, denke schon. Was ich gut fand, er war ja sehr selbstkritisch. Ne? Er hätte ja auch immer, also wie das ja Sportler eigentlich so machen, entweder so nichtssagende Antworten oder ja, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und er hat im Endeffekt zumindestens, wie der Berliner sagen würde, den Arsch in der Hose gehabt und hat gesagt, okay, also ich bin halt tatsächlich auch mit Schuld, ja, und nicht nur meine Mitspieler. Und das fand ich schon mal außergewöhnlich. Ja.
Also. Ja. Gut, was will er auch anders sagen? Ne?
Also ja, er hätte ja auch einfach, also du hast ja auch oft die Situation, oder ich sag mal so, wir haben ja jetzt die Situation, mitten im Spiel, in Anführungsstrichen, werden die Interviews geführt. So, und dann kann ja auch keine Reporterin oder kein Reporter irgendwas dagegen haben, wenn man einfach mal abwiegelt, weil man gerade irgendwie im Tunnel ist. Ne? Da kann man nicht böse sein. Er hat sich aber gefühlt jedem Interview gestellt. Ja?
Ja.
Das könnte man andersrum sagen, als Trainer, der Junge war nicht fokussiert aufs Spiel, sondern eher auf Publicity. Also, ja.
Ja gut, ich glaube, das wäre ein Vorwurf, der nicht wirklich haltbar ist, weil McLaurin ist ja auch ein Profi, ne? Also der war in der NFL. Das würde ich jetzt, ja, ist schwierig, sowas jemandem zu unterstellen, der die Erfahrung hat von McLaurin.
Ja.
Naja, aber also die müssen sich jetzt schon die Frage stellen, weil ich glaube, wenn McLaurin ein weiteres solches Spiel hat, dann wird es sehr eng für ihn. Also dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die ihn rausschmeißen aus dem Team.
Na gut, okay. Wir lassen uns mal überraschen, wie er sich jetzt am Wochenende macht. Ja.
Ja.
Na gut. Ja, und wie gesagt, Sam, du hast auf den Sieger getippt aus Washington. Yes. Und ich, warum auch immer, vielleicht ist es der Großstadtwahn, ich habe auf New York getippt. Also schrecklich, ja.
Gut. Ja, ich hatte eine gute Runde letzte Woche.
Ganz schrecklich. Ich hab auch immer noch die Beweise, ich kann nicht mal schummeln. Ja. Und kann, nee, du hast was ganz anderes gesagt.
Ist alles aufgenommen. Ne?
Alles im Internet, jeder weiß Bescheid. Okay, gut. Dann gab es ja noch ein zweites Spiel. Ich erzähle mal wieder was dazu, bevor du dann loslegen kannst. Und zwar, die Tampa Bay Vipers waren zu Gast bei den Seattle Dragons. Das Spiel ging 9-17 für die Dragons aus, die ja bei den Seattle Seahawks im Stadion zu Hause sind. Ja, und eigentlich fing das Spiel ja schon schrecklich an, weil es hat geregnet. Und das fand ich ja schon schrecklich. Also bei Regen ging das Spiel in Seattle los und die Vipers müssen auf einen neuen Quarterback setzen. Ja, Cornelius ist der Starter bei den Vipers gewesen. In Seattle haben sie die oberen Ränge gar nicht aufgemacht. Das fand ich auch ganz spannend, aber das hat man ja jetzt schon bei den größeren Stadien öfter gesehen. Aber es war trotzdem, fand ich zumindest eine gute Akustik, auch nur mit den unteren Rängen. Mhm. Also das Spiel war, es hat ein bisschen entschädigt für das das Abendspiel, das frühe Abendspiel. Aber ich fand es jetzt auch nicht so wirklich spannend, ja.
Ja, da schließe ich mich dir an. Das Niveau war, also ich musste mich fast quasi dazu zwingen, das Spiel fertig zu schauen.
Okay.
Weil das war schwere Kost, die wir da gesehen haben.
Ja, ja.
Am Ende wurde es ja dann ein bisschen besser, aber vorher war das ganz schlimm. Und ja, die Tampa Bay Vipers, die haben noch keinen Touchdown mit ihrer Offense gemacht.
Naja, wenn die Defense die macht und immer einen aber mehr auch macht.
Nicht wirklich viel. Ja, das ist schon. Also das war wieder grausam mit dem zu sehen.
Ich finde das dann immer nur spannend, ja. Also da entweder täuscht er mich. Warte mal, ich muss mal tatsächlich gerade gucken. Nein, im ersten Spiel war es tatsächlich so, dass auch die Mannschaft gewonnen hat. Also Washington hatte auch wesentlich mehr Total Yards. Bei dem Spiel jetzt der Vipers gegen die Dragons war es eher andersrum. Sprich, die Vipers hatten 289 Yards und die Dragons, die das Spiel gewonnen haben mit 17-9, hatten nur 199 Yards total.
War das nicht schon gegen New York so?
Gegen
hatte New York? Da nicht Tampa auch schon mehr Yards?
Ich guck mal kurz, wo Tampa gegen New York.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe geglaubt, dass das so war.
Achso, doch, warte nicht. Mal. Ja, genau.
Schon,
Da hatte, also das erste Spieltag, da spielten die Tampa Bay Vipers bei den New York Guardians verloren 23-3, nur nochmal zur Erinnerung. Und die Vipers hatten 394 Yards und die Guardians 226.
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, das größte Problem bei den Vipers ist das Coaching. Also Mark Trestman, ich habe es dir schon bei der allerersten Sendung gesagt, der war mal bei meinem NFL-Team, den Baltimore Ravens, war der Offensive Coordinator und der hat mir damals schon gar nicht gut gefallen. Und ich habe dann gelesen, dass die Chicago Bears, wo er, glaube ich, auch Head Coach war, wenn mich nicht alles täuscht, die waren auch gar nicht wirklich zufrieden mit dem. Und das zieht sich jetzt weiter und ich kann das immer mehr verstehen. Also ich fühle mich da oft wieder zurückerinnert an diese Zeiten, als er in Baltimore die Offensive Plays gecallt hat. Weil es gab wieder eine Szene, wo er statt ein Fourth Down und 2 Yards zu gehen, und er hat lieber das Field Goal genommen. Also sehr konservativ, das hat er ja, glaube ich, im ersten Spiel auch schon gemacht.
Ja.
Und 9 Punkte, davon 6 durch die Defense, das ist schon recht wenig.
Ja, und die 3 Punkte vom ersten Spieltag sind dann mal sage und schreibe 12 Pünktchen.
12 Pünktchen. Und die Offense hat davon nur die Hälfte gemacht. Oh, ganz mies. Okay.
Ja. Aber ja. Nein. Was soll's? Also, ich glaube, also wenn sich da nicht wirklich was tut und okay, du hast die Expertise und wenn da jetzt sozusagen sich ein Muster hervortut, was sozusagen den Coaching-Bereich betrifft, naja, gut, dann so ein Team ist auf dem Rasen ist natürlich immer nur so gut wie das Coaching auch auf dem am Rasen oder an der Linie, ne?
Ja. Definitiv, ja.
Naja, also der Samstag war bescheiden, was die Spiele betraf. Also gut, die Defenders haben super gespielt, aber es war halt sehr einseitig. Und das Spiel in Seattle, ja, das Spiel hatte sich dem Wetter angepasst, sagen wir mal so. Ja, und
ja, auf jeden Fall.
Ja, so ging die Hoffnung auf den Sonntag. Und das erste Spiel war das Spiel meiner Dallas Renegades, die zu Gast in Los Angeles bei den Wildcats waren. Das Spiel ging für Dallas 25-18 aus. Aber bevor ich überhaupt über das Spiel rede, das ist ja das Stadion, wo die Chargers spielen, ne? Normal, in der NFL.
Und in der NFL spielen die Chargers.
Ja, genau. Und ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch das eine oder andere Chargers-Spiel gesehen. Es war letzten Sonntag mehr Stimmung mit den Wildcats und den Renegades, als wenn die Chargers da waren. Wie fandest Absolut. Du das?
Ja, das sehe ich genau gleich. Also mich hat das überrascht. Es waren ja, glaube ich, nur irgendwie 15.000 da, aber ich fand, das war deutlich lauter, als das bei einem Chargers-Heimspiel genau. der Fall war.
Wo man immer, ja?
Ja, was man auch dazu sagen muss, alle waren für das Heimteam. Bei den Chargers-Spielen sind da ja da meistens die Hälfte oder noch mehr vom gegnerischen Team.
Ja, ja.
Also und, das hat mir gefallen. Ja. Ja, das war wirklich cool und das macht natürlich auch ein bisschen Hoffnung für diese Franchise, die wir ja, ich glaube, du auch, aber schon von Anfang an ein bisschen abgeschrieben haben, dass die relativ schnell an einen neuen Standort gehen. Aber war jetzt nicht so schlecht für das erste Spiel.
Ja, also das Spiel an sich war auch schon cool. Ich habe, ich weiß nicht, wie du die Spiele geguckt hast, bei dem Spiel weiß ich es definitiv. Und zwar habe ich das über RAN.de geguckt. Und es war das erste Mal dann auch mit deutschem Kommentar.
Ja.
Das fand ich ganz cool, weil die NFL halt auch viel über RAN.de geguckt habe oder halt ProSieben. Und da hat man dann erstmal gemerkt, wie sich die Reporter, also die Experten im Fernsehen, oder man hat sie ja nicht gesehen, waren ja nur der Ton war zu hören, wie die sich umstellen müssen, weil die Spielzüge so schnell gehen. Und du dazwischen keine Pausen hast lange. Ja, also für mich war das jetzt schon mit dem amerikanischen Kommentar, hatte ich jetzt, wenn ich nicht auf die Uhr geguckt hätte, gesagt, naja, also so zeitlich verändert, hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Geht halt flüssig hintereinander weg. Aber wenn die dann immer versucht haben, ein bisschen was zu erzählen, dann ging es schon wieder weiter. Ja.
Ja, und die mussten ja auch immer wieder zum Originalton gehen, wenn da Interviews an der Sideline gemacht wurden. Ich glaube, die hatten da noch ein bisschen Abstimmungsprobleme. Aber ich fand das nicht schlimm. Also mir hat das sehr gut gefallen, wie die kommentiert haben.
Ja.
Und das sage ich jetzt nicht nur, weil die mir auf Twitter folgen.
Okay.
Nee, ich fand das wirklich gut. Ich mag RAN eigentlich nicht so, wenn es um die NFL geht.
Okay.
Weil mir das dann ein bisschen zu viel, ja, Geschreie da ist und so. Aber die Leute, die das kommentiert haben, also Volker Schenk war das, glaube ich.
Genau.
Und Mathis Oberbach oder wie der heißt.
Ich glaube ja, die beiden.
Die haben das meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Wie gesagt, das ist natürlich auch eine Umstellung. Das kriegt nicht jeder einfach so hin, aber die haben das ganz okay gemacht.
Ja, also ich fand es ganz gut, weil ich sag mal so, irgendwann finde ich den englischen Kommentar, also ist dann auch wirklich egal, wer das ist, wenn relativ viel kommentiert wird, dann wird das irgendwann für mich so ein relatives Kauderwelsch und ich höre da nicht mehr wirklich richtig hin und höre dann nur noch bei den Interviews zu. Ja.
Okay.
Bei dem deutschen Kommentar, also was ich zum Beispiel lustig fand, wusste ich halt auch nicht. Landry Jones hat ja 2017 sein letztes Spiel gemacht und war zwischendurch mal Schreiner. Ja. Also so eine Sache finde ich dann immer äußerst lustig, die man dann vielleicht im Englischen nicht gleich sofort mitbekommt, wo man dann wie was, Schreiner? Moment, wovon reden Sie denn jetzt? Ja, und das heißt,
ja, man muss sich natürlich schon ein bisschen mehr konzentrieren, wenn der englische Kommentator läuft. Aber ja, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, weil ich finde, die meisten Sportarten, die ich schaue,
ja,
die haben immer Englisch als Kommentar. Und
ja,
darum,
naja. Also das ist genauso andersrum. Wenn du, ich sag jetzt mal, in Italien Fußballspiel und Italiener kommentiert es, ja, so,
ja,
ist das, da, also wenn du nur, wenn selbst wenn du es nicht verstehst, du denkst ja, die Welt geht unter, ja, wenn der Kommentator, oder Südamerikaner, wenn die kommentieren.
Ja, noch schlimmer. Und,
genau, wenn du dann den deutschen Kommentar dazu hörst, der dann so sachlich ist, dann geht natürlich auch eine Menge verloren. Und so ist es tatsächlich auch da, auch beim Football, gebe ich dir völlig recht. Also das gehört irgendwie schon dazu, der englische Kommentar, aber für denjenigen, der halt sich zurücklehnen will und nicht ständig mit Englisch zu tun hat, ich finde es ganz gut und man kann ja tatsächlich wechseln. Man guckt entweder über YouTube und dann mit Originalkommentar oder halt über RAN.
Ja, eben, wir sind ja da relativ verwöhnt bei uns.
Ja.
Und daher, ja, was wollen wir uns beschweren?
Wir beschweren uns überhaupt nicht. Nee. So, und sowohl bei Dallas als auch bei Los Angeles war es ja in Sachen Quarterback der erste Einsatz, also sprich Landry Jones und Josh Johnson für die Wildcats waren sozusagen, ja, hatten ihren ersten Spieltag.
Genau.
Ich fand Herr Landry Jones war irgendwie leicht gehandicapt, ja, mit seinem, der hatte ja irgendwie noch eine Schiene am Knie und ist irgendwie gefühlt 4/4 übers Feld gehoppelt. Ja, der war nicht 100%ig fit, definitiv nicht. Also glaube ich nicht.
Und nee, der war angeschlagen, hat die erste Woche ja wirklich überhaupt keine Chance gehabt zu spielen, auch wenn er dann in voller Ausrüstung an der Seitenlinie stand. Aber der war wirklich gehandicapt, auch in Woche 2, hat die Woche davor auch nicht wirklich viel trainiert und man hat das dann schon gesehen und dann noch mit der Zugabe, dass er seit 2017 kein Spiel mehr gemacht hat, man hat ihm das schon angesehen, ne? dass der noch ein bisschen Rost an sich hatte.
Ja,
er hat das dann im Endeffekt, also vor allem in der zweiten Halbzeit, dann ganz gut gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Also die erste Halbzeit war auch noch relativ, also es war sehr spannend trotzdem, aber sie gingen halt mit einem 3-3, das hat so eher Fußballcharakter in die Lockerrooms, weil halt nur die Kicker für Punkte gesorgt haben. Und was ich sehr spannend fand, die zweite Halbzeit und gerade die letzten Minuten im vierten Quarter haben gezeigt, dass die Regelveränderungen gegenüber der NFL doch mal so ein Spiel noch mal richtig spannend machen können. Also fand ich jedenfalls.
Ja, sehe ich auch so.
Und ich sag auch mal, wir hatten in dem Spiel 5 Turnovers. Wenn die nicht gewesen wären, wäre es ein schönes High-Scoring-Game gewesen.
Und ja, also was die da einst den Ball verloren haben, das war schon sehr überraschend.
Dass
die den Ball nicht festhalten konnten, dann diese ganzen Fumbles, die wir da gesehen haben, dann noch die Interceptions, die dazu gekommen sind. Es war interessant, das zu sehen.
Ja, also ich war zwischendurch geneigt, der eine oder andere Spieler muss farbenblind sein und konnte die Trikots nicht unterscheiden.
Es schien so, ja, wirklich. Ja.
Und noch mal ganz kurz, bevor du noch mal ein bisschen mehr zu dem Spiel sagen kannst, was ich auch ganz spannend fand, was ich jetzt auch in dem RAN-Kommentar gehört habe, in der XFL sind ja 8 Teams, ne?
Ja.
Und wusstest du, dass es noch ein 9. Team gibt?
Ja, wusste ich.
Okay,
das gut. Das ist Practice-Team, ja.
Ja, was auch in Dallas mit den Renegades zusammen trainiert, wo sich alle anderen, also alle 8 Teams daraus bedienen können, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ganz genau. Das hatte man damals schon in der NFL Europe und Oliver Luck war ja da schon relativ stark involviert in diese Liga und das hat ihm gefallen und das wollte er dann auch in der XFL so haben, damit man nicht irgendwelche Spieler von der Straße verpflichten muss.
Und die sozusagen dann auch schon sozusagen ein bisschen eingespielt sind.
Genau.
So, als wenn sie dann von der Ersatzbank tatsächlich kommen.
Genau. Die werden ja auch bezahlt und ja.
Also finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte, kann man natürlich in der NFL nicht machen, aber für, ich sag mal, eine überschaubare Liga, wie sie Stand heute mit der XFL ja ist, mit 8 Teams, finde ich das cool, wenn man sozusagen ein 9. Team noch zur Verfügung hat. Die Frage, die sich jetzt so spontan für mich stellt, ist, wie, wenn sich jetzt, sagen wir mal, irgendein Team eines Quarterbacks aus diesem 9. Team bedient, gibt's dann nochmal, also wird das Team dann auch immer wieder aufgefüllt? Also das Ersatzteam?
Ja, okay, gut. Ja, das wird immer wieder aufgefüllt. Die haben immer ungefähr gleich viele Spieler. Mhm. Und auch die Spieler, die zum Beispiel entlassen werden.
Jetzt bist du gerade weg. Jetzt bist du gerade weg.
Jetzt
höre ich dich in Schall und Rauch.
Okay.
Jetzt höre ich dich wieder gut. Jetzt höre ich dich wieder gut.
Okay. Was hast du als letztes gehört?
Wo warst du gerade im Keller?
Nee, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Mikrofon.
Okay. Wir hatten gerade drüber gesprochen, von wegen, dass das 9. Team ja wieder aufgeführt wird.
Genau. Ja, eben, die können da immer wieder neue Spieler dazu holen und wenn zum Beispiel die Renegades einen Spieler entlassen, dann kann der wieder ins Team 9 gehen und dann auf seine nächste Chance hoffen.
Okay, das heißt, es könnte durchaus sein, also ich spinne hier jetzt mal, dass du im Laufe der Saison, erst in Dallas spielst, nächsten Spieltag in Houston und übernächsten Spieltag in L.A.
Ja, zum Beispiel. Okay. Im Extremfall könnte das tatsächlich der Fall sein.
Okay, gut. Gut. Nee, also das ist sozusagen das, was ich zu dem Spiel. Ich war sehr, sehr angetan. Wie gesagt, gerade so vom letzten Quarter. Da wurde es ja nochmal richtig spannend. Und also das Spiel hat dann eigentlich schon mal so den Mund wässrig gemacht für den späten Abend, beziehungsweise für die Nacht. Aber hast du noch zu dem Spiel Renegades gegen Wildcats was zu erzählen?
Ich möchte noch einige Spieler hervorheben, die mir sehr gut gefallen haben. Das war zum einen Landry Jones, der hat mir dann in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gut gefallen. Der kam immer besser ins Spiel, hat ja dann noch einen Touchdown-Pass auf Parham geworfen, der auch sehr gut war. Das ist, glaube ich, nur ein Tight End. Ja. Und Landry Jones hatte auch seinen Nummer 1 Receiver nicht dabei. Jazz Ferguson heißt er, glaube ich. Okay. Der war auch verletzt und auf den musste er auch verzichten. Ja. Hat das aber dementsprechend gut gemacht und ist tatsächlich mit einem Spiel bereits der 5. erfolgreichste Quarterback, was Passing Yards angeht. Okay. Also der hat sich da schnell in dieser Statistik nach oben gearbeitet. Und der Spieler der Partie war für mich Cameron Arvis Payne, der Running Back der Renegades. Ja. Den habe ich schon vor der Saison ein bisschen angeteasert auf Twitter, dass das einer der besten Spieler werden könnte von dieser Liga. Und der hat das erste Mal richtig abgeliefert, 99 Yards gemacht in 14 Versuchen. Also das heißt, der ist pro Lauf 7,1 Yards gelaufen. Okay. Und dazu seine 2 Touchdowns, die dann im Endeffekt zum Sieg für die Renegades geführt haben. Hat mir sehr gut gefallen.
Gut. Nee, wunderbar. Also ja, gebe ich dir recht. Jones hat immerhin 70% seiner Bälle angebracht. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja, also ja, kann man ja schon sagen. Aber es sah halt immer sehr eigenartig aus, wenn er sich bewegt hat. Man hatte immer das Gefühl, werf den Ball weg, nicht laufen, du brichst zusammen.
Ja, natürlich. Ja. Mal schauen, wie das dann am Wochenende jetzt sein wird. Die spielen ja, glaube ich, gegen Seattle, wenn ich mich nicht täusche. Mal schauen, wie fit er da sein wird.
Genau.
Hoffen wir das Beste.
Sie spielen gegen Seattle in Seattle. Okay. So. Und jetzt haben wir über die Dragons die Renegades gesprochen. Was hast du zu den Wildcats noch zu sagen? Gibt es da noch irgendwas Spannendes oder hat dich da nicht so von den Socken gehauen?
Was ich gut fand, war, dass die Defense eigentlich besser ausgesehen hat als im ersten Spiel gegen die Roughnecks. Okay. Wir haben ja den Defensive Coordinator gefeuert, anfangs letzter Woche. Ja. Und wie heißt der Head Coach da? Winston Moss heißt der, glaube ich. Ja. Der ist ja so ein bisschen ein Defensive Mind und der hat dann seine Defense selber gecoacht. Ja. Und das sah dann schon deutlich besser aus. Und wen ich auch noch hervorheben möchte bei diesem Team, ist Nelson Spruce, der Receiver. Der ist bisher der beste Receiver dieser XFL, hat jetzt am vergangenen Wochenende wieder 2 Touchdowns gefangen und ist so ein bisschen dieser Go-To-Guy. Ich glaube, dass Josh Johnson jetzt sein Quarterback ist, das ist ein großer Vorteil für Nelson Spruce.
Ja.
Und ich würde diese LA Wildcats noch nicht abschreiben. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen die spielen am Wochenende, aber ich glaube, es könnte tatsächlich eine Überraschung sein, dass dieses 0-2-Team mal ein Spiel gewinnt.
Ja, wobei ich dir widersprechen muss, das ist das letzte Spiel am Wochenende. Zwar zu Hause, aber gegen DC Defenders.
Okay, oh. Ja gut. Dann nehme ich meine Aussage zurück. Nee. Okay. Ja, klar. Also, aber ich glaube, sie sind konkurrenzfähig, egal welcher Gegner jetzt kommt.
Ja.
Von daher, mal schauen.
Gut, dann lass uns zum, eigentlich war es ja Montagmorgen schon, ne? Ging ja irgendwie um 0 Uhr los, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay, gehen wir zum letzten Spiel über. Und zwar waren die St. Louis Battlehawks zu Gast bei den Houston Roughnecks und haben das Spiel ganz knapp verloren mit 24-28. Was ist mir dann so aufgefallen? Also ich fand das Duo Walker und Phillips super. Ja. Mhm. Phillips wurde irgendwie 8-mal angespielt und hat immerhin 63 Yards und 3 Touchdowns gemacht. Den 4. Touchdown, das war auch der einzige Rushing-Touchdown von Houston, hat Butler gemacht. Was ich bei den Battlehawks besser fand, zumindest was die Offense betraf, war, dass es ausgeglichen bzw. verteilt war. Also die Touchdowns waren sozusagen die vier Touchdowns von 4 unterschiedlichen Spielern. Das fand ich auch ganz gut. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn alles auf einen Spieler fokussiert ist, wenn der dann einmal ausfällt, dann kann auch mal, also kann ich mir vorstellen, so ein Konstrukt Offense und Quarterback zusammenbrechen. Ja. Mhm. So was ist mir noch aufgefallen. Bei den, ja, 3. Downs, die Roughnecks aus Houston, 2 von 10.
Okay.
Ist nicht wirklich viel. Und nee. Bei St. Louis immerhin 58.
So. Okay.
Das ist eigentlich alles, was mir zu diesem Spiel, das war sehr, sehr spannend. Ich habe, wie gesagt, nur die Zusammenfassung gesehen. Das Spiel fing ja unserer Zeit, glaube ich, um 0 Uhr am Montag an. Irgendwie, glaube ich, so. Ne? Das war der, nee, das habe ich mir nicht angetan. Aber du hast ja vorhin gesagt, du hast ja alle Spiele angeguckt. Dann kannst du jetzt loslegen und dich ausschweifend über das letzte Spiel vom 2. Spieltag in der XFL auslassen.
Ja, kann ich schon machen, wenn du das möchtest, aber das dauert dann so 20 Minuten.
Nee, mach Spaß. Das, mach das. Ich gehe sogar ein Bier trinken.
Ein wohlverdientes Wochenendbier, oder Feierabendbier.
Feierabend,
genau. Also was ich sagen muss, das war für mich vom Spiellevel her das beste Spiel der XFL bisher. Okay. Also das waren 2 Teams, die auf absoluter Augenhöhe waren, 2 gute Quarterbacks mit guten Receivern, mit einem ganz okay ein Laufspiel, jedenfalls bei den Roughnecks. Bei den Battlehawks fand ich das Laufspiel sehr stark. Die etablieren das auch ganz gut. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und eventuell haben wir hier den ersten Schiri-Skandal der XFL.
Was?
Weil Jordan Ta'amu hat einen Pass geworfen, der dann intercepted wurde und sehr weit in die Endzone, also zur Endzone, zurückgetragen wurde. Und der hätte eigentlich nicht zählen müssen, weil ein Spieler der Roughnecks, also ein Defensive-Spieler, schon in der neutralen Zone war, bevor der Ball gesnappt wurde. Also der hätte dann einen False Start kriegen müssen, hat er nicht gekriegt und die Roughnecks machen danach den Touchdown, der ihnen dann am Ende wahrscheinlich den Sieg gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz, PJ Walker war überragend, also der Typ, der ist richtig krank, der war so oft unter Druck, hat sich dann wieder aus dem Tackle gelöst, ist aus der Pocket gestürmt und hat dann selbst zu Fuß einen First Down gemacht oder noch den wichtigen Pass an den Receiver gebracht. Das war wieder sehr, sehr stark. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, Jordan Ta'amu hat mir auch sehr gut gefallen. Der ist ja der jüngste Quarterback der Liga.
Ja.
Der wirft aber sehr sicher. Also der hat wieder 81% seiner Pässe an den Mann gebracht. Das ist schon eine sehr, sehr starke Zahl. Ich sage mal, so alles über 70% ist sehr gut. Und ja, er hat einfach mal 81% von seinen Pässen an den Mann gebracht. Mhm. Der liefert gute Zahlen ab. Der kann noch nicht ein Team zum Sieg führen. Aber was er zeigt, ist absolut bemerkenswert für sein Alter und für die Rolle, die er da hat in St. Louis.
Ja.
Und die Defense beider Teams, die war auch ganz okay. Mir hat wieder Will Hill bei den Battlehawks sehr gut gefallen. Ich finde, der ist so der beste Spieler in dieser Defense. Also der ist überall in der Coverage ein hard-hitting Tackler, wie man so schön sagt. Und der hat mich sehr gut gefallen. Und bei den Roughnecks ist es so ein bisschen ein Zusammenspiel aus verschiedenen Spielern. Aber allen voran dann Conny Ealy, dem ehemaligen NFL-Spieler. Wusstest du eigentlich, warum der nicht mehr in der NFL spielt?
Nee, aber du wirst es mir gleich sagen.
Natürlich. Deshalb frage ich. Nee, der hatte Depressionen. Bei dem ist die Mutter, glaube ich, und eine Schwester gestorben. Und dann hat er wirklich so starke Depressionen, dass er sich nicht mehr auf Football konzentrieren konnte. Und was? Das hat er jetzt erst überwunden und ist deshalb in die XFL gekehrt jetzt.
Okay.
So habe ich das gelesen. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht irgendwelchen Quatsch.
Nee, aber jetzt, wo du es erwähnst, glaube ich, habe ich das auch irgendwo entweder gelesen oder gehört. Ja. Also sozusagen jetzt dann hoffentlich die Kurve gekriegt und kann am Sportlerleben wieder teilnehmen.
Ich hoffe, ja. Also seine Leistungen, die waren wieder sehr gut. Auch wenn er jetzt statistisch keinen Sack oder QB-Hit oder so hatte, aber der war wieder richtig on fire.
Ja. Gut.
Ja, das war's eigentlich.
Das war's. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel, selbst die Zusammenfassung. Ja. Was das Thema betrifft, muss ich sagen, man kann auch jedes Spiel auch nochmal irgendwann später auf YouTube in der Zusammenfassung sich angucken. Also bisher habe ich immer irgendwie 5 bis 10 Minuten Zusammenfassung immer gefunden.
Genau. Ja. Wir haben auch einen sehr guten Follower auf Twitter bei XFL Germany, der markiert uns da immer in den Tweets, wo er diese ganzen Spiele, die auf YouTube zu finden sind, markiert und teilt. Und an dieser Stelle beste Grüße an ihn. Ich weiß jetzt den Twitter-Namen nicht, sorry. Ja. Keine Ahnung. Aber der postet das immer am Montag nach den Spielen.
Okay, perfekt. Dann werden wir da mal genauer hingucken und ihn das nächste Mal erwähnen. So, dann sind wir sozusagen durch den zweiten Spieltag durch und wie ja vielleicht der ein oder andere Hörer schon mitbekommen hat, haben wir beide ja eine Battle, was die Tipps betrifft und das einzige Spiel, wo wir unterschiedlich getippt haben, war das erste Spiel, sprich von New York und Washington. Da hast du auf den Sieger, die DC Defenders, getippt, ich auf die New York Guardians und die anderen haben wir beide richtig getippt, also auf die Dragons, Renegades und die Roughnecks. Somit, auch wenn es mir extrem schwer fällt, steht es nach dem zweiten Spieltag 7-5 für einen gewissen Sam aus einem gewissen Schweizerland. Also du bist definitiv der Experte und ich bin derjenige, der versucht, den Podcast am Laufen zu halten.
Ach komm, das war jetzt erst Woche 2. Das kann sich sehr, sehr schnell ändern, weil ich bin mir zum Beispiel schon nicht mehr wirklich so sicher mit den Tipps, die ich dieses Wochenende abgebe. Also von daher kann sich das Blatt relativ schnell wenden.
Okay, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle von der Eastern und Western Conference nach dem zweiten Spieltag. So, da sind wir wieder und ja, gucken wir noch mal kurz auf die Tabelle nach dem zweiten Spieltag und zwar Eastern Conference an Platz 1. Die DC Defenders haben beide Spiele bisher gewonnen. An Platz 2 ist St. Louis Battlehawks. Ein Spiel gewonnen, eins verloren. Genauso wie die New York Guardians am Platz 3. Und die letzten im Bunde sind die Tampa Bay Vipers, die beide Spiele bisher verloren haben. Irgendeine Überraschung in der Eastern Conference aus deiner Sicht, Sam?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Nee, Ist auch wahrscheinlich auch noch ein bisschen früh, da von Überraschung zu sprechen oder so. Ne?
Okay, naja, aber manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, eigentlich ist das eins der Teams, die vorne mitspielen, die dann womöglich einen Fehlstart sozusagen hinlegen. Klar, aussagefähig, gebe ich dir recht, ist das alles nicht.
Gucken wir. Ich glaube, die Tampa Bay Vipers sind bis jetzt eine Enttäuschung, weil die waren bei vielen Buchmachern, weil die tatsächlich das Team to beat anfangs der Saison. Ich weiß zwar nicht, warum die auf das gekommen sind, aber die waren der, glaube ich, der größte Favorit auf den Championship.
Okay, dann lassen wir uns mal überraschen, ob die da noch aus dem Keller
wahrscheinlich nicht
rauskommen. Okay, gucken wir auf die Western Conference. Da führen die Houston Roughnecks mit 2 Siegen die Tabelle an. Die Dallas Renegades haben ein Spiel gewonnen und eins verloren, sind auf Platz 2. Gefolgt von den Seattle Dragons, die auch ein Spiel gewonnen und eins verloren haben. Und dort sind aktuell mit 2 verlorenen Spielen die Los Angeles Wildcats auf Platz 4. Siehst du da eine Überraschung oder auch noch viel zu früh?
Ja, ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu früh. Was ich allerdings hoffe, ist, dass Houston gegen Dallas das Playoff-Halbfinale wird. Das wäre richtig geil. So ein texanisches Derby.
Ja, und das Endspiel ist ja in Houston. Yeah. Und Dallas gewinnt gegen Houston. Und dann bin ich mal gespannt, was im Stadion los ist.
Ja, du hoffst das natürlich. Ne? Aber das wird schwer. Das wird richtig schwer, glaube ich.
Definitiv. Und wenn Landry Jones weiterhin übers Feld humpelt, dann glaube ich nicht so richtig dran.
Ja gut, das müssen wir dann noch schauen. Aber ich glaube, dass die Dallas Renegades wirklich gar nicht mal so kleine Chancen haben, diesen Playoff-Spot zu erreichen. Also ja, die Konkurrenz, die ist ja nicht wirklich stark mit Seattle und Los Angeles.
Ja, aber wie wir ja auch jetzt schon gesagt haben, nach 2 Spielen, da kann noch viel passieren. Früh,
ja. Genau. Definitiv.
Dann machen wir doch von der Tabelle den Blick auf den 3. Spieltag, sprich auf den 22., also morgigen Tag, 22. und 23.2., da geht's weiter. Und es geht los unserer Zeit am Samstag um 20 Uhr mit den Houston Roughnecks, die Erster in der West sind, gegen die Tampa Bay Vipers, die Vierter in der East sind. Soll es angeblich auch dann auf ran.de geben und auch logischerweise auf YouTube. Wer ist denn dein Favorit?
Ja, die Tampa Bay Vipers.
Reicht.
Du kannst das ja nachher noch schneiden, wie du willst. Ja, genau. Also wenn ich das Tippspiel verliere, dann wurde ich hier ganz klar betrogen. Nee, natürlich die Houston Roughnecks sind der klare Favorit und ich glaube auch, dass sie das Ding relativ deutlich gewinnen. Was meinst du?
Also ja, glaube ich auch. Es sei denn, das Spiel ist ja in Tampa Bay, die kriegen die Kurve. Ja,
also, die haben ja jetzt, hast du das mitbekommen? Die haben jetzt einen neuen Wide Receiver.
Nee, ich habe sozusagen in der Woche gar nichts mitbekommen.
Gar nichts, okay. Ja, die Seattle Dragons haben einen Wide Receiver aus der CFL, SJ Green, gesigned, anfangs der ersten Woche, oder Ende der ersten Woche. Ja. Der hat dann nicht gespielt in Woche 2 für die Dragons und den haben sich die Tampa Bay Vipers jetzt ertradet.
Okay.
Weil der auch dort aus der Region kommt, wollten die den wahrscheinlich haben und der soll ganz gut sein. Aber ich glaube, der beste Receiver bringt dir nichts, wenn du keinen guten Quarterback hast.
Ja.
Daher rechne ich fest mit einem Sieg der Houston Roughnecks.
Okay. Ja, dem schließe ich mich an. Also das ist jetzt einfach mal geschuldet aus dem bisherigen 2 souveränen Auftritt des Teams aus Houston. Ja. Mhm. Ich finde, die gehören zu den 2, 3 Teams, die das Gefühl schon vermitteln, da funktioniert schon sehr viel, da sind schon viele Rädchen, die ineinander wirklich greifen. Ja,
definitiv. Ja. Die einzige spannende Sache, glaube ich, an diesem Spiel wird sein, ob die Tampa Bay Vipers Offense den ersten Touchdown macht.
Okay, gut. Und dann noch zu Hause, das wäre doch mal was.
Dann noch zu Hause, ja. Mal schauen, wie die Zuschauerzahlen dort sind.
Ja. So, das zweite Spiel ist dann 23 Uhr. Dallas Renegades, die zweiten der West Conference, sind zu Gast bei den Seattle Dragons, dem dritten. Sprich, beide haben ja einen Sieg, eine Niederlage. Für mich ist ganz klar, egal wie gut die Seattle Dragons spielen werden, die Dallas Renegades werden mit dem humpelnden Landry Jones ganz klar gewinnen. Punkt.
Ja, schließe ich mich dir an. Alles andere würde mich überraschen, weil die Renegades dann doch noch eine Klasse für sich sind.
Okay, gut. Dann ist der Samstag schon um und wir sind am Sonntagabend und da ist das erste Heimspiel deiner St. Louis Battlehawks.
Yes.
Sie empfangen um 21 Uhr die New York Guardians, die sind Dritter in der Eastern Conference und spielen, wie gesagt, gegen die St. Louis Battlehawks, die Zweiter der gleichen Konferenz sind. Das, auch das sind die beiden innerhalb der einer Konferenz, die beiden Spiele, die Renegades Dragons und die Guardians gegen die Battlehawks. Denke mal, die sind besonders, da sollte man besonders Augenmerk drauf legen, auf die beiden Spiele. Und es ist das erste Spiel in St. Louis. Ich bin ja mal gespannt, weil seit wann gibt es kein NFL-Team mehr in St. Louis? Wann sind die nach L.A.
War das 2016?
Ja, okay. Also
oder war das später? Es ist, glaube ich, gar noch nicht so lange her. Warte, ich gucke kurz.
Ja.
2016 waren sie schon die L.A. Rams. Oder warte kurz.
Ja. Ich renne nicht weg, ich bleib hier.
Nee, also 2015 haben sie noch in St. Louis gespielt und danach sind sie nach Los Angeles gegangen.
Also seit 2016 gibt es keinen Profi-Football in St. Louis.
Genau. Und das Stadion ist ja auch schon ausverkauft. Also die unteren Ränge, die oben haben sie gar nicht aufgemacht,
ja.
Aber die unteren Ränge, die sind schon ausverkauft.
Okay.
Und da gibt es auch keine Tickets mehr. Also doch, auf dem Schwarzmarkt gibt es noch Tickets, die anscheinend höher sind, als sie es jemals waren bei einem St. Louis Rams Heimspiel.
Stell dir das mal. Okay.
Das ist krass, ne?
Ja, das ist echt krass.
Also ich glaube, die Fanbase dort, die ist richtig heiß auf dieses Spiel und das wird geil.
Ja. So. Du tippst natürlich auf die St. Louis Battlehawks.
Natürlich.
Erstes Heimspiel, ersten Heimsieg.
Ja.
Wäre schon sehr spannend, weil dann würde man sich ganz klar auch vom Dritten in der Konferenz absetzen.
Mhm. Bist du am Überlegen, auf die Guardians zu tippen?
Du hast
schon zweimal auf die getippt.
Ja, genau. Und du meinst, alle guten Dinge sind drei, oder wie?
Natürlich.
Okay. Gut, ich lasse mich nicht lumpen. Also, nachdem die New York Guardians am letzten Wochenende es nicht geschafft haben, einen Punkt aufs Scoreboard zu bringen, setze ich mein ganzes Hab und Gut auf die New York Guardians.
Was?
Nein. Also,
nicht wirklich, ne?
Nein, ich gehe davon aus, dass es einen Heimsieg geben wird. Also auch auf St. Louis Battlehawks.
Gut, ja. Schade.
Also ich sage mal so, ich sehe, wenn man jetzt, wir hatten ja schon das erste Game am Samstag, wo die Tampa Bay Vipers spielen, sehe da eher eine Chance bei den Vipers, dass die gewinnen, als bei den Guardians in St. Louis.
Okay.
Obwohl jetzt St. Louis und Houston, sage ich mal, ja schon sehr dominante Teams sind, beide, ja, aber...
Ja.
Naja, also wir setzen
weiter. Du denkst, der Heimvorteil könnte... dann doch einen Impact haben.
Ja, und ich das, was ich bisher, auch wenn St. Louis jetzt das letzte Spiel verloren hat, das war ja knapp, sie haben aber trotzdem gutes Spiel geliefert und das erste Spiel, was ja ein Low-Game, Low-Scoring-Game war, haben sie ja auch gewonnen und sie haben bis jetzt nur auswärts gespielt und ich glaube, jetzt geht richtig die Post ab.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das könnte wirklich so eines dieser Spiele sein, die uns im Gedächtnis bleiben werden. Vor allem wegen der Atmosphäre da im Stadion. In einem Dom ist das Ganze ja dann immer noch ein bisschen lauter als draußen.
Ja, wobei ich da echt gespannt bin, wie dann die Akustik ist, wenn nur unten sozusagen gefüllt ist.
Ja, klar. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, die hätten da die unteren Ränge, die bringen dir insgesamt 27.500 Zuschauer.
Okay.
Und ich glaube, die wären schon locker auf 35.000 gekommen. Keine Ahnung, warum die das nicht gemacht haben.
Na gut, vielleicht will man auch erstmal so in den ersten Spieltagen, wenn alle sozusagen ihr erstes Heimspiel hinter sich haben, auch nach draußen rüberbringen. Guck mal, es ist gut gefüllt. Und sie machen es ja schon gut mit der Kamera, dass man das im Spiel gar nicht so wahrnimmt, dass die oberen Ränge nicht gefüllt sind. Ist ja auch okay, ja?
Ja, also, ja, absolut, natürlich, natürlich, ganz klar.
Also wir setzen auf den Heimsieg und dann geht's wieder mitten in der Nacht, Montag, 0 Uhr.
Ja.
Spannendes Spiel. Und zwar die DC Defenders, erster der Eastern Conference, sind zu Gast bei den Los Angeles Wildcats, die Vierter der West Conference sind. So.
Jo,
ich sag mal was.
Ja.
Ich bin Katzenliebhaber. Also ich setze jetzt einfach mal auf die Los Angeles Wildcats. Punkt. So. Ich weiß, dass du auf die Defenders setzt.
Nee. Erinnere dich zurück, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass Josh Johnson mir sehr gut gefallen hat. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die ein bisschen underrated sind. Weißt du was?
Ja.
Ich schließe mich dir an.
Okay.
Ich sage ja auch, dass die Wildcats dieses Spiel gewinnen.
Das ist ja langweilig. Wie soll ich da aufholen?
Okay, gut. Ich sage
Nein.
Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Wildcats das Spiel gewinnen
können. Okay.
Gut. Und
also schlussendlich haben wir auf Houston gesetzt, auf Dallas gesetzt, auf St. Louis und auf Los Angeles. Also zwei Heimsiege und zwei Auswärtssiege. Am Samstag gibt es zwei Auswärtssiege, meine Güte. Und am Sonntag und Montag gewinnen die Heimteams. So gut haben wir getippt. Sam aus der Schweiz und Stefan aus Deutschland. So, Sam.
So.
Bevor wir weiterreden,
Ja.
Gibt's noch mal eine kurze Pause. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja?
Okay.
Bis gleich. So, da sind wir wieder. Sam, du bist ja der Experte in Sachen Football.
Nach deiner Meinung schon.
Meiner Meinung nach, ja. Das, was du bisher erzählt hast, ist für mich auch sehr schlüssig. Und du bist auch definitiv dicht da dran. Also ich habe einfach in der Woche relativ wenig Zeit, mich tatsächlich auch mit dem drumherum, was in der Woche passiert, zu beschäftigen. Aber also erstmal macht es mir eine Menge Spaß, mit dir darüber zu schnacken, und es macht mir auch eine Menge Spaß, die Spiele zu gucken. Also es war noch kein Spiel dabei, wo ich gesagt habe, das geht jetzt gar nicht, weil, weiß ich nicht, Reporter, Reporterin irgendwie doof waren oder irgendeine Regel doof war. Gut, wenn halt ein Team schlecht spielt, spielt ein Team schlecht. Ist halt so, ja. Das hat jetzt da nichts damit zu tun, ob NFL, College oder XFL, das ist ja wurscht. Aber deswegen nochmal auf dich zurück, und für mich bist du der Experte. Ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage, die ich habe. Wer hat dich bisher auf der Quarterback-Position, auch wenn wir erst zwei Spiele gespielt haben, überzeugt? Und vor allem, warum?
Bei der Quarterback-Frage musste ich dir sagen, dass mich da zwei Spieler überzeugt haben. Das ist zum einen PJ Walker, wie könnte es anders sein?
Ja.
Der hat mir dadurch gefallen, dass er mich wirklich an Lamar Jackson erinnert. Also wie der sich da bewegt, dass er zuerst den Pass anbringen will und wenn wirklich nichts mehr geht, versucht er das mit dem Lauf. Und wie er sich immer um diese Tackles rauswindet, wo man eigentlich denkt, okay, das gibt einen Sack für die Defense, und dann plötzlich siehst du ihn irgendwie wieder einen Cut machen und dann ist der Defender am Boden und er wirft dann zum Receiver. Das ist überragend, wie der spielt. Für mich absolut der beste Spieler bisher in dieser XFL.
Okay.
Und zum anderen ist das für mich Cardale Jones, weil ich bei dem nicht hundertprozentig sicher war, ob er wirklich ready ist für diesen professionellen Football. Der hat mir in der NFL nicht wirklich gut gefallen. Und bei der XFL gefällt er mir sehr gut, hat ein gutes Pocket-Movement und der hat natürlich schon einen sehr starken Arm, muss man sagen.
Ja.
Das sieht man natürlich auch, der ist ja schon eine Gestalt, ne? Also PJ Walker ist eher ein kleiner Quarterback, aber Cardale Jones, das ist schon ein richtig massiger Typ. Und wie er sich dennoch bewegt da hinter dieser O-Line, das gefällt mir sehr gut. Und ja, der Erfolg gibt beiden Quarterbacks recht. Beide haben 2 Siege gesammelt, noch nie verloren. Und ja, ich hoffe ja fast auf ein Spiel zwischen Houston und DC, bei welchem beide Teams ungeschlagen sind.
Ja, okay. Gut. Bei Walker, weil du sagtest, an wem erinnert er dich oder wem ähnelt er vom
Spiel? Lamar Jackson.
Okay.
Ein wenig. Nee, natürlich nicht gleich, aber so ungefähr. Also der okay. hat schon sehr viele Parallelen zu Lamar Jackson.
Okay, bei mir ist jetzt gerade, als du das erzählt hast, Russell Wilson noch eingefallen. Ja, also weil der ja auch relativ klein ist. Mhm. Und auch so ein, ich sag jetzt mal, quirliger Quarterback ist, aber gut.
Also, ja, passt auch.
Ne, ja. Also die, aber da gebe ich dir recht, das sind für mich auch die beiden, die herausstechen. Dem kann ich mich da nur anschließen. Und ja, dann kommen wir mal zu der zweiten Frage. Jetzt haben wir über die Offense gesprochen. Welche Defense hat dir denn bisher am besten gefallen? Ich weiß, ist nicht einfach. Wir haben erst 2 Spieltage, aber vielleicht hast du ja schon irgendwie so in die Glaskugel geguckt und hast du irgendwie was parat.
Ja, ich würde bei der Defense sagen, dass das schon die passend zum Namen die Defenders sind bis jetzt. Okay. Nicht jetzt, weil sie mit 27-0 gewonnen haben gegen die Guardians, sondern weil sie allgemein eine Big-Play-Defense sind. Ich weiß jetzt, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die haben jetzt schon 2 Pick-6 geholt, in jedem Spiel einen, dazu dann etliche Interceptions und die gefallen mir sehr gut. Die haben ja auch einige Fumbles, also die können Turnovers erzwingen und ich glaube bei einem Knackpunktspiel, also bei einem knappen Spiel, das gewinnen werden muss, könnte das schon ein Vorteil sein, wenn du dann eine Defense hast, die dann den entscheidenden Ball mehr abfängt oder den entscheidenden Fumble mehr erzwingt als der Gegner. Und deshalb würde ich jetzt bisher sagen, dass die Defenders die beste Defense hatten.
Okay.
Der XFL.
Gut. Ich stelle jetzt nochmal kurz die Gegenfrage. Welche Defense gefällt dir bisher überhaupt nicht? Einfach nur nennen, ohne große Erklärung. Gibt es da auch schon eine Defense, wo du sagst, also da funktioniert so irgendwie gar nichts zusammen?
Nee, bis jetzt könnte ich dir keine Defense sagen, die mir nicht gut gefällt. Also ich glaube, defensiv sind die alle auf etwa einem, auf der Höhe, würde ich mal sagen. Da sticht jetzt niemand nach unten aus oder so. Wenn, dann wahrscheinlich schon die Wildcats haben mir im ersten Spiel nicht gut gefallen, aber eben, wie gesagt, im zweiten Spiel haben sie mir dann hingegen sehr gut gefallen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich jetzt dennoch die Wildcats sagen.
Ja, okay. Aber mal schauen. Gut, aber dem müssen wir jetzt zugute halten, dass wir eigentlich davon ausgehen, bei den Los Angeles Wildcats lag es beim ersten Spieltag einfach mal am Playcalling. Also,
kann gut sein, kann absolut gut sein, ja.
Denk ich mal schon, weil das war schon eine 180-Grad-Drehung, was die Defense betraf beim zweiten Spiel, also jedenfalls aus meiner Sicht.
Ja, muss man fairerweise auch so sagen. Ich meine, die haben ja erst in den letzten 10 Minuten dann 3 Touchdowns bekommen. Ansonsten hätten sie ja dieses Spiel locker gewonnen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ja. Da ging einfach, also man hatte dann irgendwie bei dem Spiel gegen die Dallas Renegades das Gefühl, die Puste ging, der Akku war alle.
Ja. Die waren auch sehr viel auf dem Feld. Ja, also die Offense ist ja manchmal nur reingegangen und dann nach 3 Plays sind die wieder nach draußen gegangen. Ja. Und das ermüdet natürlich so eine Defense auch.
Okay, Sam. Eine Frage wie ist deine Meinung dazu? Wir haben jetzt sozusagen 8 Spiele gesehen, entweder komplett oder in Ausschnitten. Und wenn ich jetzt im Vorfeld das Thema XFL oder XFL gehört habe, dann ging es darum, wir wollen dichter am Fan sein, wir wollen ein schnelleres Spiel haben, also die Spielzüge und das alles soll schneller sein, mehr Action und nicht so lange Gesamtspielzeiten. Glaubst du, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um so eine Sachen tatsächlich umzusetzen?
Ja, ich glaube, auf dem richtigen Weg sind sie. Am Samstag hat das Spiel, glaube ich, nur 2 Stunden und 50 Minuten gedauert. Das ist ja dann schon mal 40 Minuten kürzer als so ein NFL-Spiel.
Ja.
Und man ist schon deutlich näher an den Spielern allgemein und an den Coaches und am Spielgeschehen insgesamt. Würdest du wahrscheinlich auch zustimmen, oder?
Ja, finde ich auch.
Mit diesen Interviews und gerade mit dem, ich sag's jetzt mal, Ausraster von McLaurin da im ersten Spiel letzten Samstag. Das sind schon Aspekte, die wir in der NFL nicht so bekommen.
Ja.
Und deshalb gefällt mir das sehr gut. Deshalb machen diese Spiele auch Spaß, wenn sie jetzt nicht das beste Spielniveau haben. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, und das vergessen die meisten Leute, das sind jetzt die ersten zwei Spiele gewesen, die jedes Team hatte. Also die hatten keine letzte Saison oder so. Die haben sich erst im Dezember kennengelernt und hatten dann 2 Monate Zeit, sich auf die Saison vorzubereiten.
Ja.
Und dann kannst du nicht erwarten, dass die auch nur annähernd an ein Level wie der NFL kommen. Das ist einfach unmöglich. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass Leute das erwarten. Aber ich glaube auch, dass die XFL sehr viel Zuspruch bekommt von Football-Fans, allgemein in Deutschland oder in den Staaten selber, dass diese Liga wirklich auf einem guten Weg ist.
Ja, und das, was ich auch also dann unfair finde, was aber auch alle Reporter, egal ob jetzt die amerikanischen oder deutschen, sagen, lasst die erstmal 4 Spiele spielen alle, dann sind die Teams eingespielt und dann wird auch das gesamte Niveau wahrscheinlich etwas höher sein, als es jetzt in den ersten beiden Spielen war. Gut, das eine oder andere Team war schon besser eingespielt und das ist doch ganz klar. Das ist doch bei jeder Mannschaftssportart. Entweder passt es von wie Faust aufs Auge oder Deckel auf Topf, aber meistens brauchst du halt immer ein paar Spiele, um das Team so richtig zu finden. Also das ist auch völlig normal. Was ich auch richtig cool finde, ist einfach mal, wenn du zuhören kannst, wie die Offense-Coordinator oder Defense-Coordinator, wenn die sich sozusagen dann unterhalten mit dem Team und man alles mitkriegt, auch wenn man nicht alles immer versteht, aber das finde ich auch nochmal cool.
Absolut.
Was ich nicht weiß, die Interviews, die an der Seitenlinie geführt werden, ob die Zuschauer im Stadion die auch mitbekommen. Weißt du das?
Ja, das habe ich mich letztes Mal auch gefragt. Du hast jetzt noch angesprochen, dass du denkst, dass diese Playcalls allgemein im Stadion zu hören sind.
Genau, sind sie.
Sind sie, denkst du wirklich? Ich glaube nicht.
Nee, okay, echt? Gut.
Weil ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe gehört, dass dieser Ton, der dann im Fernsehen ausgetragen wird, dass der mit den Headsets von den Coaches verbunden ist.
Okay.
Gut. Und dann würde es ja wenig Sinn machen, wenn das gleiche Signal dann auch im Stadion zu hören wird. Ja. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch gut sein. Das macht dann meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, weil die Defense-Spieler ja dann ungefähr wissen, was auf sie zukommt.
Gut.
Jetzt bin ich ein bisschen was hast du gemeint? Was wolltest du fragen?
Ob die
Die Interviews, genau.
Genau,
das glaube ich, ja. Ich glaube, die Interviews dagegen, die sind über die Stadionlautsprecher zu hören.
Okay, gut. Aber ich sag mal,
ich kann dir das auch nicht zu 100% garantieren. Ne? Das ist nur mein Eindruck und meine Vermutung in dem Ganzen.
Also oft hörst du ja auch von den Leuten, die sozusagen so ein Spiel begleiten, die dann sagen, es macht mehr Sinn, das über den Fernseher zu gucken, weil man da mehr sieht, als wenn man im Stadion ist. Ist tatsächlich ja oft so.
Ja.
Und bezüglich der Kommunikation im Team, du brauchst ja nur jemanden zu haben, der sozusagen am Fernsehton dran ist und schon kann der ja, wenn der Offense-Coordinator irgendwas seinem Team sagt, könnte ja derjenige dann sagen, seinen Defense-Coordinator sagen, pass mal auf, das hat er gerade erzählt. Rein theoretisch. Ich vermute ja auch,
Das TV-Signal wird zeitversetzt gezeigt. Das geht eine halbe Minute zurück. Also genau um das zu verhindern, haben die gesagt, okay, dann strahlen wir das erst eine halbe Minute später aus.
Okay, gut. Genau. Ja. Nee, also du bist noch positiv gestimmt für die nächsten Wochen. Ich bin noch positiv gestimmt. Und,
gut, perfekt. Dann passt es ja, ne?
Dann passt es. Dann danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast.
Hey, ich danke dir. Also das ist ja nicht so, dass ich dir was gebe. Wir geben uns ja gegenseitig was.
Ja, ne? Also es macht Spaß und ich freue mich drüber, wenn andere Leute auch noch was davon haben und das hören. Und schauen wir mal, wie sich der Podcast entwickelt. Es ist ja jetzt sozusagen die Folge für den zweiten Spieltag gewesen. Und wir hören uns dann am 26.02. wieder. Also der Plan ist ja gewesen, immer mittwochs. Mussten wir die Woche etwas verschieben, daran bin ich schuld. Ja. Wir gehen sozusagen am Mittwoch, 26.02. wieder on air mit der XFL. Genau. Und in diesem Sinne, Sam, wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Du guckst diesmal nicht alle Spiele?
Nee, ich bin morgen noch in den Bergen in der Schweiz. Ne? Okay. Also wir haben ja das Privileg, dass wir da sehr schnell in den Bergen sind. Und das mache ich morgen. Weiß noch nicht genau, wann ich dann zurück bin, um die Spiele zu schauen. Und dann am Sonntag das spätere Spiel, das liegt leider nicht drin, weil Montag wieder Arbeit ist und diese Woche habe ich mir nicht freigenommen.
Aber zumindest dein Spiel der St. Louis Battlehawks guckst du.
Das auf jeden Fall, ja. Das lasse ich mir nicht hingehen. Okay. Nee, also, danke dir und auch sehr viel Spaß bei den Spielen. Ich weiß nicht, schaust du jedes Spiel, also außer das letzte Spiel am Wochenende?
Ich werde gucken, also auf jeden Fall gucke ich mir morgen um 20 Uhr Houston an und wahrscheinlich noch Dallas, weiß ich noch nicht, mal sehen, ob ich dann noch fit bin und auf jeden Fall auch das 21 Uhr Spiel am Sonntag. Also die beiden Spiele, ja, die beiden ersten Spiele jeweils, die gucke ich auf jeden Fall und bei den anderen schauen wir mal. Ja. Also was ja auch cool ist, du hast ja auf YouTube oft nicht nur die reine Zusammenfassung, sondern auch das komplette Spiel.
Und eben. Ja, ich werde das dann am Sonntagmorgen dann wahrscheinlich mal anschauen, was ich da verpasst habe.
Genau. Gut. Sam, diesem Sinne, schönes Wochenende.
Danke, wünsche ich dir auch.
Gehst du Skifahren oder nur wandern? Nee,
nur in die Berge.
Nur in die Berge, okay. Sonst hätte ich jetzt nicht, dass du mit gebrochenen Knochen wieder zurückkommst.
Wird wahrscheinlich das Problem sein.
Und wir hören uns dann am Mittwoch 20 Uhr wieder und dann schauen wir mal, wie unsere Teams abgeschnitten haben am dritten Spieltag. In diesem Sinne, schönen Abend dir noch.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Wir hören voneinander.
Wir hören voneinander. Alles gut.
Tschüss. Bis dann. Stefan. Tschüss. Ciao, ciao.